Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, keine Sorge, wir werden uns nicht dran versuchen, Ihnen eine Prognose zu liefern, wie das Ganze mit dem KI-Thema weitergeht, Blase oder nicht, was bedeutet es für die Wirtschaft und unsere Jobs. Wir können Ihnen aber mal die beweglichen Teile nennen, um die es in Zusammenhang mit Banken geht. Da gibt es nämlich einige, die, glaube ich mal, einen näheren Blick lohnen. Dann sprechen wir auch über das Vorpreschen der Broker und Neobroker, die offenbar von den ETF-Anbietern, denen sie ja jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge zuschaufeln, Bestandsprovisionen haben wollen. Das, was man schon aus aktiven Fonds kennt, finden wir eine super spannende Entwicklung. Müssen wir mal drüber sprechen. Wir reden über den Kaufpreis, den die BAWAG für das Barclays-Geschäft in Deutschland gezahlt hat. Das waren nämlich nur 156 Millionen Euro. Wir wundern uns ein wenig. Wir sprechen über neue Angebote der Comdirect und der BB Bank, die es jetzt den Neobrokern gleich tun mit einem No-Frills-Wertpapier-ETF-Depot-Angebot und über den Zusammenschluss von Tradias und der Börse Stuttgart Digital, ein Unternehmen, das zusammen auf luftige 500 Millionen Bewertung kommen soll. Viel Spaß! Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Normalerweise würde ich ja sagen, worüber reden wir heute nicht? Das ist das Thema KI, weil man wird ja gefühlt medial dermaßen überfrachtet mit Hot Takes zum Thema KI, dass ich eigentlich denke, wir sollten uns von dem Thema fernhalten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir hier über Banken und Fintechs reden, es ist natürlich auch etwas, was das Arbeitsumfeld, Gewinne, Jobs etc. massiv beeinflussen wird. Deswegen müssen wir mal über das Thema KI und Banken reden.
Ja, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Finanzinformatik jetzt vorgeprescht ist.
Tatsächlich. Damit können wir vielleicht mal einsteigen. Wir hatten ein Gespräch mit dem Chef der Finanzinformatik, Andreas Schelling, und der erklärte uns, bei den Sparkassen werden im nächsten Jahr 6.000 Stellen frei für andere Dinge, weil einfach die KI solche Effizienzgewinne schafft, dass man sagt, die Leute, die bis jetzt mit bestimmten Prozessen beschäftigt waren, die können jetzt einfach andere Dinge machen. Also es geht da um 30 verschiedene Prozesse. Klingt doch eigentlich plausibel für dich auch?
Ja, da ist auch was dran. Also natürlich ist die KI insbesondere bei Kreditprüfungen, bei strukturierten Prozessen im Risikomanagement, auch im Compliance-Bereich, wo es um irgendwelche Reports geht, eine starke Hilfe und kann natürlich auch für wahnsinnig viele Effizienzen sorgen. Also sie kann das aus meiner Sicht noch nicht komplett übernehmen und da sind wir noch weit von entfernt. Aber sie kann diejenigen, die mit diesen Themen arbeiten, viel strukturierter und viel besser helfen, um denen einfach höhere Geschwindigkeiten an den Tag zu bringen. Und das bringt natürlich dann die Frage, wenn ich da effizienter bin in den Bereichen, brauche ich ja noch so viele Leute in den Bereichen. Insofern, da ist ein bisschen was dran. Ist vielleicht ein bisschen früh und vielleicht ein bisschen überambitioniert, aber negieren kann man das aus meiner Sicht, glaube ich, nicht.
Ich habe in dem Zusammenhang in dieser Woche eine sehr interessante Studie, obwohl Studie kann man das gar nicht nennen, das waren eigentlich kluge Gedanken auf zwei Seiten von den Analysten der UBS bekommen. Hatten wir auch drüber geschrieben und die Überschrift über der Note war, ob sich möglicherweise das Narrativ in Sachen KI in Zusammenhang auch mit den Banken ändert, aber auch ganz generell. Der konkrete Anlass war, es war ja einige Interviews, Blogbeiträge etc. hatten, die ich mal grob zusammenfassen würde. Ihr unterschätzt alle, was da jetzt gerade auf uns zurollt. Dann gab es einen Promi, AI-Chef von Microsoft, der gesagt hat, also die Bürojobs, jeder, der vorm Computer sitzt, da wird es die nächsten 12 bis 18 Monate richtig, richtig hart. Und ja, ich glaube, das könnten wir mal zum Anlass nehmen, mal die beweglichen Teile zu beschreiben, um die es in Zusammenhang mit KI bei Banken geht, weil das sind ja einige. Wir haben jetzt über eins schon gesprochen, das ist schlicht und ergreifend Kosteneinsparung. Ich habe vielleicht ein paar Entwickler da herumspringen, die ich teuer bezahlen muss, war ein absoluter Mangelberuf 20 Jahre lang. Und jetzt können die coden mit der zehnfachen Geschwindigkeit, wie das vorher der Fall war. Und entsprechend, habe ich Kosteneinsparung. Ist ja eine Geschichte.
Stimmt, und das ist übrigens das Kuriose an der Geschichte jetzt von der Finanzinformatik von Herrn Schelling, dass er den Daumen oder den Zeigefinger auf die Sparkassen, auf seine Kunden schickt oder zeigt und nicht im eigenen Haus schaut, weil nämlich genau da wie du richtigerweise sagst, auf der Entwicklerseite gibt es wahnsinnige viele Synergieeffekte, wenn man sich mit neuen Gründern unterhält, die ja immer das Problem hatten, ich gründe jetzt irgendwie ein Fintech oder ein Startup und ich brauche da Entwickler, die mir meine Idee mal bauen, die sagen, man kommt mit einem Bruchteil der Entwickler mittlerweile aus, um neue Ideen in einem neuen Startup zu gründen. Und was hat denn die Finanzinformatik mehr als genug große Entwickler? Und da ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Deswegen finde ich es etwas komisch, dass da erstmal der Finger auf die Kunden gezeigt wird, statt vielleicht im eigenen Haus erstmal zu sagen, auch ich habe sehr viele Synergieeffekte, was vielleicht dann auch für den Kunden, für die Primärsparkasse mit niedrigeren Umlagekosten verbunden sein könnte.
Ja, also das ergibt ja schon mal total Sinn, weil man einfach weiß, es sind sehr viele Prozesse rund ums Banking, die Dokumentation erfordern, Dokumente auslesen, Kundenunterlagen, Anforderungen, das Ganze drum und dran. Also alles, was so in Zentralbereichen läuft, da kann man sich ja wirklich sehr gut vorstellen, dass es da durch einen klugen Einsatz zu Effizienzverbesserung kommt. Und deswegen galten Banken ja auch eigentlich in den letzten 6 bis 12 Monaten so als einer der Profiteure von dem, was da passiert. Aber um mal auf den Gedanken der UBS-Studie zurückzukommen, der Kerngedanke war, liebe Leute, wenn die KI tatsächlich eine Entwicklung nimmt in den nächsten 12 bis 18 Monaten, die nochmals deutlich schneller ist als das, was Industrieexperten bis jetzt erwartet haben, und wenn es da wirklich massive Umwälzungen gibt, dann hat das natürlich auch sehr umfangreiche makroökonomische Auswirkungen. Dann kann das bedeuten, viele Leute verlieren ihre Jobs. Das wiederum bedeutet, Konsumentenvertrauen sinkt und die Leute, die bis jetzt Geschäfte mit den Leuten gemacht haben, die bis jetzt diese Office-Jobs hatten, können weniger Geschäft damit machen. Die haben vielleicht einen Immobilienkredit. Wir haben vielleicht Immobilien in Innenstädten, die künftig weniger ausgelastet werden. Das haben die UBS-Analysten so in einem Gedankenmodell mit einem Playbook verglichen, was wir vielleicht so am Anfang der Corona-Zeit gehabt haben. Da hat man im Februar auch schon gedacht, was kommt da? Und dann wurde es plötzlich sehr, sehr schnell. Ob das jetzt hier natürlich wieder genauso läuft, Pandemie kann man natürlich jetzt hier nicht mit der KI vergleichen. Aber das Playbook und die beweglichen Teile in dem Zusammenhang, das fand ich schon einen sehr interessanten Gedankengang. Und ja, Banken sind nun mal Institute, die in hohem Maße vom Wirtschaftswachstum, vom Vertrauen und auch von der Zinslage abhängig sind. Wenn es natürlich wirtschaftlich schwierig wird durch diesen KI-Boom, sinken auch die Zinsen, wäre auch nicht ganz so gut für Banken. Und dann steht natürlich über allem die Frage, welcher Effekt überwiegt da? Dass KI Effizienzverbesserungen hervorruft oder dass es vielleicht sogar ein paar Ertragszuwächse gibt, weil die KI sehr clever weiß, welcher Kunde demnächst was braucht. Oder ist es die große Wirtschaftslage, die dann wichtiger wird und die sich möglicherweise zum Schlechteren wandelt? Wie siehst du das?
Ja, wir bräuchten natürlich jetzt die große Glaskugel, um da reinzuschauen. Aber im Grunde kann man bei vielen Punkten, was du gesagt hast, hinten einen Haken dran machen und sagen, also KI hat Effizienzeffekte, KI hat gesamtwirtschaftliche Effekte, aber KI hat auch positive Effekte auf der Ertragsseite, weil ich beispielsweise als Firmenkundenberater oder als Privatkundenberater viel effizienter bin, Vorbereitungsunterlagen, Nachbereitungsunterlagen automatisiert bekomme und deswegen natürlich dann viel besser auch beraten kann und viel auch vielleicht mehr Kunden beraten kann im Vergleich zu heute, wo ich sehr viel Zeit auch verbringe mit Dokumentation. Und was wir auch noch vielleicht berücksichtigen müssen im Kontext Finanzdienstleistung, viele dieser vermeintlich manuellen, langweiligen, strukturierten Jobs wurden ja auch schon häufig ausgelagert an externe Dienstleister, die das dann häufig dann auch nach Indien ausgelagert
haben. Genau, Osteuropa, Indien etc. Genau, ja.
Genau, man muss die Aktienkurse von Accenture anschauen, die natürlich davon jahrelang sehr, sehr gut gelebt haben. Und diese Jobs, die sind natürlich dann aus meiner Sicht erstmal als allererstes gefährdet, weil das dann viel automatisierter abgewickelt werden kann. Und das betrifft dann vermutlich erstmal die Offshoring- und Nearshoring-Destinationen und nicht die eigentliche Bank. Und dann ist ja auch die Frage, ist das vielleicht eine Tochtergesellschaft der Bank? Und dann trifft es dann doch vielleicht wieder die Bank oder ist es outgesourced an jemand Drittes? Aber diese Prozesse, auch im dokumentären Geschäft, wird die AI eine Schneise reinschneiden. Aber das ist ja auch jetzt nichts, was neu ist. Das ist ja auch seit Jahren immer wieder gehofft mit, ich erinnere an die Blockchain-Technologie, wo man auch hoffte, dass man da Effizienzen reinbekommt. Und jetzt bekommt man einfach die Effizienz rein, indem man das nicht auf eine Blockchain-Technologie macht, sondern dass die Technologie das an sich schneller abarbeitet.
Ich glaube, wenn du und ich wüssten, wie der Hase da läuft, wer gewinnt, wer verliert und welche makroökonomischen Auswirkungen das hat, dann würden wir ja nicht plappern, sondern würden unsere Trades von einer Karibikinsel aus machen. Ich glaube, die UBS-Analysten haben allerdings einen sehr guten Hinweis gegeben. Man kann sich ja die Sensoren anschauen, in welche Richtung das möglicherweise nimmt, was so die Masse antizipiert. Und da ist der Kapitalmarkt natürlich wunderbar genau dafür geeignet. Und es gibt zwei Dinge, die man sich da, glaube ich, zu anschauen kann. Das eine ist die Entwicklung der einzelnen Sektoren am Aktienmarkt. Und ich glaube, da gibt's ja schon sehr starke Ausschläge in den letzten Wochen. Wir haben diese Softwareaktien einbrechen gesehen. Würdest du ja normalerweise auch denken, Software, eigentlich eine feine Sache. Da wird sehr viel gecodet. Da ist der menschliche Anteil immer noch relativ hoch. Da gibt's Effizienzgewinne, aber das wird ja andersrum gespielt im Sinne von, hey, man braucht die Produkte am Ende gar nicht mehr, sondern man kann sie sich selbst coden lassen. Deswegen ist Software unter die Räder gekommen. Und was jetzt die letzten 1-2 Monate extrem stark läuft, das ist das, was so den Stempel KI sicher hat. Also wo man sich keine Sorgen machen muss, dass was passiert. Öl und Gas, Grundstoffe, Nahrungsmittel, Versorger, wobei natürlich Versorger eh noch eine Sonderrolle haben wegen der Stromlieferung für Datenzentren und KI etc. So, also die defensiven Seiten laufen wieder. Und das Zweite ist, UBS sagt, schaut euch die Zinsen an. Weil wenn natürlich sich Pessimismus breit macht für die Implikationen dieses KI-Booms auf makroökonomischer Seite. Könnte ja auch sein, dass da vielleicht mal ein KI-Boom platzt und dreistellige Milliardenbeträge in den Sand gesetzt worden sind. Dann hätte das natürlich auch die Folge, dass die Zinsen sinken, weil man antizipiert Flucht in Sicherheit, vielleicht schon wieder die US-Staatsanleihen rein. Und da hat es ja auch einen Tick nach unten gegeben. Also sowohl US-Staatsanleihen als auch Bundesanleihen. 10 Jahre sind 20 Basispunkte runtergekommen in den letzten 2 Wochen. Also das sind so die Dinge, da schaue ich auch drauf. Wie laufen die Sektoren und wie laufen die Zinsen? Und ich glaube, da kann man ganz gut ablesen, was da jetzt so gerade gespielt wird und was man antizipiert für die kommenden Wochen, ja.
Wobei ich sehe da häufig so diesen Lemming-Herdentrieb, wo alles dann abgestraft wird und nicht wirklich differenziert wird, weil also beispielsweise Software, die extrem tief in die Prozesse integriert ist, die baue ich nicht einfach nach. Und auch bei den Zinssituationen, gestern haben wir noch irgendwie über eine Staatsverschuldung von USA diskutiert und da sind die Zinsen massiv gestiegen und heute diskutieren wir AI und die Zinsen sinken.
Ja.
Das ist mir doch etwas sehr schwarz-weiß denkend.
Ja, ist aber auch ein guter Gedanke, brachten die UBS-Analysten auch auf. Also wenn das sich jetzt zu einer Krise, einer ökonomischen Krise auswächst innerhalb der nächsten Monate, ja, dann würde sie natürlich auch das Playbook wiederholen, dass eventuell der Staat ran muss mit Unterstützungsmaßnahmen und das zu einem Haushaltsniveau, was jetzt noch angeschlagener ist, als das vor 6 Jahren der Fall war. Aber nochmal, wir treffen ja hier keine Prognose. Wir wissen es ja auch nicht. Wir wollen ja auch nicht Dr. Doom spielen. Ich glaube, es ist einfach nur ein hochspannendes Feld, das es zu beobachten gilt. Ja,
ja,
dann lass uns über Themen reden, wo wir trittfester sind, wie der Hase wohl laufen könnte. Es gab eine super interessante Meldung bei den Kollegen von Vorprofessionell. Die haben nämlich spitz bekommen und als solches auch von der BaFin bestätigt bekommen, dass die Broker und Neobroker mit den ETF-Anbietern über Bestandsvergütung verhandeln. Das Argument ist, wir schleppen euch hier Assets in Milliardenhöhe bei und da würden wir ganz gerne ein bisschen was davon mitverdienen. Und klingt ja auch völlig verständlich. Einerseits, weil es da um richtig dicke Beträge geht, können wir gleich nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Und zum anderen, weil sie natürlich extrem wichtige Produktlieferanten geworden sind für die ganze ETF-Branche. Also wir reden da schätzungsweise über 250 Milliarden Euro, die mittlerweile in ETFs über Broker und Neobroker liegen. Und dass man da sagt, wir hätten da gerne ein bisschen was von, bricht zwar mit diesem ehernen Prinzip, dass diese Produkte extrem günstig sind, weil eben keine Bestandsvergütung gezahlt werden. Aber da lugt man offenbar schon auf Geschäftsmodelle für das Zeitalter Post-Payment-for-Order-Flow, oder Jochen?
Genau das wollte ich sagen. Da ist Payment for Order Flow Versuch der Kompensation wahrscheinlich der Treiber. Aber ich kann auch das ein Stück weit nachvollziehen, weil gerade bei den ETFs sind ja die Fonds oder die ETFs von den verschiedenen Anbietern sehr vergleichbar. Anders als bei den klassischen aktiv gemanagten Fonds, wo es ja unterschiedliche gibt hinsichtlich der Performance von Fondsgesellschaft A zu Fondsgesellschaft B, ist ja bei den ETFs das mehr oder weniger identisch. Also der einzige Differenzierungsfaktor ist vielleicht die Managementgebühr des ETFs. Und wenn ich natürlich jetzt Bank bin und biete ein MSCI World oder hier ein Overnight Swap auf die Zentralbankzinsen, dann ist das eigentlich egal, ob das von Anbieter A, B oder C ist. Und da kann ich natürlich sagen, ich biete vielleicht nur noch ETFs von einem oder zwei Anbietern an, statt von fünf, kanalisiere dann insofern meinen Vertrieb auf diesen einen Anbieter und kann natürlich dann hingehen und sagen, ich hätte gerne von deiner Managementgebühr des ETFs, aber auch irgendwie eine kleine Vertriebsprovision dafür, dass ich das kanalisiere. Das kann ich nachvollziehen. Und ich würde aber, glaube ich, den Wettbewerb im ETF-Bereich so stark sehen, dass ich nicht glaube, dass es auf die Managementgebühr dann durchschlägt, sondern dass es eher im Grunde eine Konsolidierung auf der Angebotsseite
Ja.
sein
Ja, das Interessante ist, ein aufmerksamer Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die Comdirect sogar schon mit so einem eigenen maßgeschneiderten ETF ein Experiment gestartet hat. Und zwar Comdirect S&P All World gemeinsam mit State Street, globaler Aktien-ETF, der letztendlich 0,4% Gebühren kostet, also das ist schon zwei bis dreimal so viel, wie so die klassischen MSCI World-Produkte kosten. Und von diesen 0,4%, wenn man ins Kleingedruckte schaut, bleiben dann tatsächlich zwei Drittel als Bestandsprovision bei der Comdirect hängen. Also das ist so ein Fall, wo es dann quasi sein eigens aufgelegtes Produkt gibt, wo so eine Rückvergütung bereits eingenäht worden ist. Um das auch nochmal in Zahlen zu gießen, wenn wir mal alle Broker, Neo-Broker zusammennehmen, reden wir, glaube ich, über ungefähr 250 Milliarden Euro, die da drin liegen. Wenn man da einen Basispunkt Bestandsvergütung rein operiert oder zwei, dann reden wir von 25 bis 50 Millionen Euro Erträge, wo man auch sagen kann, hey, wenn der ETF 0,1% kostet oder 0,2%, ja, ob der dann 0,11 oder 0,21 kostet, wäre vielleicht sogar ein Geschäftsmodell, mit dem alle Seiten leben können und es gäbe immer noch einen massiven Kostenvorsprung vor der aktiven Branche, die jetzt so bei globalen Aktienfonds bei 1,5, 1,8 einschließlich Bestandsvergütung unterwegs ist per annum, ja.
Total. Und also wenn ich mir meine klassischen Direktbroker, also nicht die Neobroker, sondern die alten Direktbroker anschaue, die haben dann häufig auch diese ETF-Aktionen. Das dann heißt, der ETF ist jetzt in diesem Quartal kostenfrei. Da ist ja auch garantiert hinten dran eine Vereinbarung zwischen dem Broker und dem Produktanbieter mit in irgendeiner Weise Marketing-Subvention oder wie auch immer das ausgestaltet ist, geschlossen worden. Und das ist ja dann nichts anderes als das, was du jetzt auch sagst, dass dann vielleicht da eine Zufluss von einem ETF-Anbieter zu dem Broker passiert.
Einzige Frage ist, ob die ETF-Anbieter in diesem riesigen Billionenmarkt dann so ein paar Extrawürste braten für die Neobroker. Ich meine, befinden sich ja selbst auch in einem brutalen Wettbewerb in dieser Passivbranche, in der man immer wieder mehr Assets dann in niedrigere Gebühren transportiert, um noch mehr Gelder zu bekommen. Also das ist ja noch sehr viel krasser als in der aktiven Asset-Management-Branche überhaupt, ist natürlich dann auch unter Umständen eine Chance auch für neue Akteure, indem ich sage, wenn ich dann ein kleinerer Akteur bin, der Bestandsvergütung bietet, dann bin ich vielleicht eher das Produkt der Wahl für den Anbieter als der große, riesige BlackRock, Amundi, DWS, ETF, der günstiger ist. Und am Ende wird es dann vielleicht dann doch eine Art Guided Architecture letztendlich bei den Neobrokern werden, sofern man das irgendwie regulatorisch durchbekommt.
Ja, und gerade wenn wir Trade Republic anschauen mit den Zuflüssen an Kunden, jetzt gar nicht mal die ETF-Volumen, sondern alleine die Tatsache, wie viele Depots da aufgemacht werden, die ja dann auch alle in ETF-Sparpläne gehen. Da ist natürlich eine Trade Republic in einer sehr generösen Situation, wenn die dann auf die ETF-Anbieter hingehen und sagen, wir hätten da gerne mal für eine Präferenz als Beispiel einen Werbekostenzuschuss.
Aber es ist ja auch ein Bereich, wo sich endlich was tut. Die Standardfrage hier in meinem Podcast, insbesondere wenn ich mit Leuten aus dem Retail-Banking oder Broker-Umfeld gesprochen habe, ist, warum setzen Sie denn nicht selbst da mal einen Wettbewerber aus für die Scalables und Trade Republics dieser Welt? Warum halten Sie so sehr an Ihren anachronistischen Geschäftsmodellen fest? Und ja, da habe ich immer sehr viel gehört zu dem Thema, warum das alles so Sinn macht und man abwarten könnte nach Payment for Order Flow, wollen wir mal sehen, was die machen. Jetzt haben wir allerdings in dieser Woche gleich zwei Akteure, die mit interessanten Modellen gekommen sind. Und zwar einen großen, den man kennt, die Comdirect, Pure Depot und die BB Bank, die jetzt plötzlich auch, Bank, die man nicht unbedingt auf dem Radar hat, 0 Euro Depotgebühr und ETFs und Aktiensparpläne für nur 1 Euro bietet. Also das ist endlich mal eine Bewegung. Ja? Also man nimmt den Wettbewerb jetzt endlich mal auf mit einem wettbewerbsfähigen Produkt.
Das Kuriose ist, wenn man den Podcast von dir anhört mit Commerzbank-Vorstand Schaufler, der das ja erst noch da mal im Podcast, der noch gar nicht so lange her ist, auch fast ein bisschen zurückgewiesen hat, ist es interessant, dass gerade die Comdirect jetzt gekommen ist. Ich finde, es ist eine logische Entwicklung, auch eine gute Entwicklung, wo ich mich dran störe, ehrlich gesagt, ist wieder die Tatsache, dass das mit so vielen Sternchen verbunden ist. Nur für Neukunden.
Ja, aber was willst du denn machen? Du kannst ja nicht deine eigenen Erträge, die du ja immer noch hast, mit den älteren Kunden, kannst ja nicht kannibalisieren.
Das ist die große Frage. Kannibalisiere ich mich selbst oder lasse ich mich kannibalisieren? Also wenn ich dem Kunden das Produkt nicht anbiete und sage, naja, du musst halt Neukunde sein, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der eben nicht irgendwie Optionen tradet oder komplexe strukturierte Produkte haben will, die ja bei dem Produkt ausgeschlossen sind, aber beim normalen Brokerage von der Comdirect verfügbar sind, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sagt, ne, wenn ihr es mir anbietet, dann mache ich eben zwei Depot bei Trade Republic auf und mache da mein Trading. Und insofern ist die grundlegende Frage, aber ist ja nicht nur in dem Bereich, sondern bei vielen Bankprodukten, kannibalisiere ich mich lieber selbst, bevor jemand anderes mich kannibalisiert und halte die Kundenbeziehung und versuche dann vielleicht mit Upselling dann doch vielleicht den Kunden wieder auf ein größeres Depot zu bekommen. Oder mache ich das nur für Neukunden, gebe auch dann wahnsinnig viel Geld fürs Marketing für die Neukunden aus und die Bestandskunden, die dafür eigentlich Interesse hätten, gehen dann vielleicht zum Wettbewerb.
Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist natürlich relativ clever jetzt. Man muss einfach mal schauen, wie sehen die Preis- und Geschäftsmodelle, nachdem das Payment for Order Flow Verbot greift, aus. Das werden wir ja bald sehen in einigen Monaten. Und aus der Neobroker-Branche heißt es natürlich, betrifft uns nicht, alles kein Problem. Flatex sagt das ja auch, betrifft uns nicht, kein Problem. Waren mit Oliver Behrens im Podcast hier vor 2 Wochen. Aber da wollen wir mal schauen, wie sieht's denn letztendlich aus? Ja, wie sehen die Preismodelle aus, wenn das greift? Und einige haben ja schon vorgebaut, Scalable hat ja schon, sag mal, so eine Art Abo-Tarif geschaffen, wo man sagt, da sichert man sich einen gewissen Zahlungsstrom grundlegend für Premium-Modelle. Ich bin da sehr gespannt und bin auch sehr gespannt, ob das Angebot letztendlich verfängt. Aber wenn wir jetzt hier schon mal mit der Comdirect und der BB Bank 2 draußen haben, gespannt, ob da auch andere, noch größere Akteure folgen. Wir haben ja die ING noch oder die DKB, die auch im Direktbankenbereich relativ viele Depots haben, wo man einfach mal schaut, zucken die dann irgendwann auch mal in dem Zusammenhang oder bleibt das Angebot letztendlich unverändert so, wie es schon seit langer Zeit aussieht, ja.
Die DKB hat immer wieder so regelmäßige 0 oder 1 Euro Transaktionsangebote, allerdings nicht pauschal. Also die ist eigentlich auch schon zumindest auf Promotion-Basis in die Richtung gegangen.
Ja, also fand ich eine interessante Entwicklung. Ich denke nur, jahrelang fragt man, wann tut ihr mal was? Und ja, dann plötzlich geht's recht flott und sind die Angebote am Markt letztendlich, ja.
Der Wettbewerb wirkt und das ist insofern gut für die Nutzer. Und das Lustige ist ja, dass die Comdirect das jetzt macht, weil wir müssen dran denken, dass die Comdirect mal ein kleines oder ein Gründerteam, und dieses Gründerteam hat dann mit der Comdirect irgendwie nicht so gut harmoniert. Es gibt zwei Sichten drauf und das ist dann rausgegangen und hat dann sich umbenannt in Trade Republic.
Ja, Geschichte schon oft erzählt, aber vielleicht ist sie dem einen oder anderen Hörerin oder Hörer sogar noch neu, ja, dass die Comdirect dabei dran war, genau, richtig, in der Gründergarage, ja.
Ja.
Ja, wir hatten noch eine andere Zahl, die offen gestanden schon seit einigen Monaten nachlesbar war, die aber keiner so richtig wahrgenommen hat. Wir auch nicht. Was hat eigentlich die österreichische BAWAG für die Barclays Bank in Deutschland gezahlt? Also für die Retail-Branche, bei der ich Tagesgeld und Charge-Kreditkarten abschließen kann. Und siehe da, der Kaufpreis hat sich in den Tiefen eines Halbjahresberichts versteckt. Wir reden über gut 2 Millionen Kunden, Großteil davon Charge-Kreditkarten, und es waren am Ende nur 156 Millionen Euro. Also das fand ich dann doch äußerst erstaunlich, weil es pro Kunde ja unter 100 Euro sind, und man weiß, in diesem Business sind ja auch die Kundenakquisitionskosten häufig schon über 100 Euro. BAWAG sagt auch, jo, stimmt. Gibt vielleicht noch ein paar kleinere Anpassungen. Das war so grob der Buchwert. Ich war doch einigermaßen erstaunt. Klang für mich günstig, für dich auch?
Ja, also ich war auch überrascht und habe dann sofort überlegt, so wie kann es denn sein, dass sie so günstig ist? Liegt es an Compliance-Änderungen, hier Wegfall der Restschuldversicherung, das Kartengeschäft und Revolving Credit, was gegebenenfalls unter Druck steht? Oder lag es daran, dass man einfach nur ein Kundenportfolio verkauft hat und nicht eine komplette Banklizenz, weil das ja noch als Niederlassung von Barclays war? Und also viele Fragezeichen. Und was in dem Kontext auch interessant ist, wenn man dann jetzt dann die Bewertungen von anderen Konsumentenfinanzierungsbanken anschaut, hier in der Advantia Bank in Luxemburg oder der Targo Bank, hat es dann Auswirkungen vielleicht auch auf die, oder B, ist vielleicht das Barclays-Portfolio ein so spezielles gewesen, dass es da eine andere Bewertung für gibt.
Ja, ich glaube, relativ zentral ist, dass das einfach ein Bereich ist und man ahnt, dass die Charge-Kreditkarten natürlich da die Haupteinnahmequelle sind. Also das ist ein Bereich, der in den vergangenen 2-3 Jahren ja unter sehr starken regulatorischen Eingriffen gelitten hat. Wir hatten einerseits den Provisionsdeckel, der hat der Branche sehr, sehr wehgetan, wenn ich eine Restschuldversicherung auf irgendwas draufpacke. Und wir hatten andererseits natürlich auch diese Cooling-Off-Periode für Restschuldversicherung, und das war ein sehr wichtiger Bereich. Und gut, das lief jetzt endlich deutlich nach der Transaktion, aber selbst Donald Trump sind ja die hohen Zinsen auf Kreditkartenschulden auf den Zeiger gegangen. Übrigens auch nichts mehr von gehört jetzt seitdem. Ja, einfach ein Bereich, wo man ahnt, da schauen alle ganz genau hin, wenn die effektiven Zinssätze häufig über 20% schießen oder an die 20% ranragen. Und da muss ich, glaube ich, so ein bisschen regulatorische Gefahr auch einpreisen in das, was da passiert. Ja.
Absolut, absolut.
Plus Buy Now, Pay Later lugt natürlich auch genau in den Bereich rein. Vielleicht ist da nicht die Kreditkarte, sondern sind andere Modelle künftig das Thema, mit denen ich kurzfristig einen Konsum finanziere, der bis jetzt über eine Kreditkarte gelaufen ist, ja.
Ja, oder der über einen Ratenkredit läuft. Und da ist ja Barclays auch sehr groß gewesen, also mit einer normalen Konsumentenfinanzierung für Barkredite. Mhm. Und die Buy Now Pay Later Anbieter gehen ja eigentlich genau da rein, weil wie habe ich mir denn dann früher ein Auto finanziert oder eine Waschmaschine etc. über einen Barkredit? Und das kann ich natürlich, also Auto vielleicht noch nicht, aber eine Waschmaschine auf jeden Fall, über die Klarnas und über die PayPals dieser Welt machen, auf Buy Now Pay Later. Und das hat natürlich dann größeren Einfluss auf diejenigen, die einfach nur einen klassischen Barkredit rausgegeben haben.
Ja, dann lass uns abschließend noch über einen Deal sprechen, wo ich mich über deine Einwertung freuen würde. Lief auch in dieser Woche über die Ticker, war eine Bloomberg-Meldung, die flankierte eine offizielle Meldung, die Börse Stuttgart Digital und Tradias planen den Zusammenschluss zu einem europäischen, Gänsefüßchen, Krypto-Champion. Und die ganze Bude soll demnach mit rund 500 Millionen Euro bewertet werden, berichtet Bloomberg. Die Börse Stuttgart Digital wäre dann 300 Millionen wert und Tradias 200 Millionen Euro. Das klingt alles schon recht saftig. Was denkst du, Jochen?
Also wenn wir jetzt gerade das mal in den Kontext, was wir gerade eben besprochen haben, mit Barclays nehmen, sieht man, bei manchen gibt es einen Multiple-Bonus und bei manchen gibt es einen Multiple-Malus. Ja. Und hier ist ganz klar ein Bonus zu erkennen. Mhm. Ist natürlich ein Wachstumsgeschäft und ein heißes Geschäft, dieses ganze Crypto-Trading. Und deswegen kommen natürlich da diese Multiples zustande. Vielleicht einen kleinen Kontext. Was macht Tradias? Die sind im Grunde so eine Art Market Maker, der für diejenigen, die dann die Kryptos verkaufen an Endkunden, also Trade Republic oder auch eine Börse Stuttgart mit Bison oder auch bei Flatex sind sie hinten dran, da die Preise managen. Weil das Problem bei Krypto ist ja, es wird ja 24 Stunden gehandelt. Und wenn ich jetzt nicht große Volumen habe, habe ich natürlich dann die Gefahr, dass ich dann Ausschläge teilweise extreme positive oder negative habe im Vergleich zum Marktpreis bei den großen Kryptobörsen. Und um das zu managen, dass ich dann auch als kleine, mit kleinen Volumen einen guten oder einen Marktpreis bekomme, keinen guten Preis, aber einen Marktpreis bekomme, braucht es natürlich Anbieter, die das dann immer stellen. Und das ist, da ist Tradia als einer. Da hat beispielsweise die Börse Stuttgart schon in-house einen ähnlichen Anbieter mit BSDEX. Deswegen, falls man sich mal gefragt hat, warum hat eigentlich die Börse Stuttgart zwei Plattformen, BSDEX und Bison. BSDEX ist quasi derjenige, der die Preise zur Verfügung stellt und Bison ist derjenige, der einfach nur die Exchange macht, obwohl BSDEX auch eine Exchange hat. Da verschwimmen so ein bisschen diese Grenzen, aber man hat da eigentlich in-house schon einen Anbieter gehabt, aber vielleicht versucht man das jetzt nochmal zu stärken, insbesondere weil ich BSDEX immer nur wahrgenommen habe als Anbieter innerhalb der Börse Stuttgart-Gruppe und eben nicht extern für Drittbanken, was Tradias jetzt geschafft hat, also mit Trade Republic und mit Flatex. Also von daher macht das Sinn. Börse Stuttgart hat sowieso diesen Krypto-Exposure und versucht da zu wachsen und hatte auch insbesondere gegenüber der Frankfurter Börse oder der deutschen Börse aus meiner Sicht einen Wettbewerbsvorteil, die ja da versuchen, hinten dran auch sich zu positionieren. Aber Börse Stuttgart versucht, die Lücke, in die sie jetzt gekommen sind, weiter auszubauen. Und insofern, das ist ganz, ganz sinnvoll. Und die Multiples sind halt zu dem Thema, weil es im Moment ein sehr heißes Thema ist und ein Wachstumsthema. Und dann kommt halt mal sowas zustande. Und insofern Gratulation an die Tradias-Kollegen, ihr habt das ja in eurem Artikel schön beschrieben, die ja mit der DWS zu einer ganz anderen Bewertung vor ein paar Jahren diskutiert hatten und dann der Deal nicht zustande gekommen ist und jetzt die lachenden Dritten sind.
Ja, mir ist natürlich da gleich in den Sinn gekommen, dass die Börse Stuttgart Digital auch der Infrastrukturpartner der DK für den Insti-Kryptohandel war und es letztes Jahr hieß, ja, das weiten wir jetzt auf Privatkunden aus und das ist dann auch der Technologiepartner für das Angebot der Sparkassen im Privatkundenbereich, was ja dann vielleicht endlich im Sommer 2026, wer weiß, wo der Bitcoin da steht, kommen soll. Und da hat natürlich diese Einheit auch, wenn das denn fliegt, eine gewisse Vertriebspower in der Fläche auch, ja.
Ja, absolut.
Ja, aber doch erstaunlich. Bitcoin redet man nicht drüber und da kommt plötzlich so ein Deal um die Ecke. Es ist ja sehr ruhig geworden um das Bitcoin-Thema. Wer weiß, in den Heydays noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, dann wäre dieser Deal vielleicht noch anders abgelaufen. Und wenn das jetzt, während Bitcoin in einem tiefen Winter steckt, 500 Millionen Bewertung gibt, ja, interessant, Hut ab.
Ja, ich sehe Bitcoin im Grunde genauso wie bei Gold und Silber. Da hat man auch jahrelang nicht drüber geredet, weil es langweilig war. Plötzlich redet jeder über Gold und Silber, weil es da irgendwie starke Bewertungen gibt. Das ist bei Bitcoin nicht anders. Man redet immer nur über Bitcoin, wenn es da irgendwie plötzlich starke Bewertungen und neue All-Time-Highs gibt und zwischendrin ist Ruhe. Das ist natürlich auch ein Thema für diejenigen, die dann ständig auf dem Krypto-Trading drauf sind und dann auch diese Volatilitäten mitnehmen. Der gemeine Nutzer, der ist, glaube ich, noch nicht so von Bitcoin überzeugt, wie es beispielsweise bei Gold ist oder bei klassischen ETFs.
Ja, ist natürlich tatsächlich Ironie des Schicksals, dass der Bitcoin immer als die Einheit klassifiziert worden ist von Fans, die eine Alternative darstellt, wenn alles zusammenbricht in unserem Geldsystem und der tatsächliche Profiteur der Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre dann die Edelmetalle sind, die sich ja also so gefühlt am anderen Ende der Skala befinden, was so Käuferschichten und sonst was angeht, als es bei Bitcoin der Fall ist. Also schon erstaunliche Entwicklung, hätte ich vor 3 Jahren so auch nicht geahnt. Ja, Ironie des Schicksals, kann ich nur sagen. Aber gut, abgerechnet wird am Schluss.
Also es war ja erstmal als Zahlmethode gedacht. Da hat's ja dann, wurde ja auch relativ schnell verworfen als digitales Gold. Und ja, das digitale Gold korreliert halt sehr stark mit dem digitalen Nasdaq-Index. Mal gucken, ob mal die Korrelation mal wieder auseinandergeht. Aber im Moment ist es eigentlich eher wie eine Tech-Aktie.
Ja, die Geschichten ändern sich immer mit den Kursentwicklungen. Ist wie Bogen zu dem, womit wir gestartet sind, mit den Bankaktien. Erst klettern, klettern, klettern sie und dann heißt es, naja gut, sind ja auch möglicherweise eine der Profiteure von KI. Dann gibt es plötzlich mal in ein, zwei Wochen einen 10%-Schwinger auf die Nuss für Commerzbank, Deutsche Bank und den Eurostoxx Banks. Dann heißt es, naja, wenn es mit KI Probleme gibt, dann sind es vielleicht doch die Verlierer der KI-Geschichte. Ja, also gibt immer was zu erzählen in der Geschichte. Ist das Schöne für uns hier auch.
Genau.
Jochen, ich sag dir vielen herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.